Herzlich willkommen zur 50. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir sind vor ein paar Tagen spontan nach Mallorca geflogen und genießen die Zeit hier auf der Insel. Das ist schon wieder echt lange her, dass ich hier war und für alle die mich nicht so gut kennen und vielleicht auch neu auf Off-the-Path sind und sich gar nicht so sehr mit dem Blog und alles drum und dran auseinandergesetzt haben. Ich komme ursprünglich von der Insel, ich bin Mallorquiner, ich bin Spanioli und bin hier vor 28 Jahren, fast genau 28 Jahren, geboren und habe hier auch 14 Jahre gelebt, bin also auf der Insel aufgewachsen. Das ist auch die längste Zeit, die ich an einem Ort gelebt habe. Danach hat mein Nomadenleben quasi angefangen. Spätestens alle 4 Jahre war ich irgendwo anders, meistens sogar alle 2 Jahre. Und ja, es ist quasi ein Back to the Roots für mich. Es ist auch das allererste Mal, dass Line und ich zusammen auf der Insel sind und ich zeige ihr jetzt gerade so meine Lieblingsecken. Ein paar Eindrücke gibt es bald auch auf YouTube zu sehen, für alle die den Daily Vlog bereits vermissen. Und ja, nun kurz zum Podcast selbst, bevor es mit dem Thema heute losgeht. Wie ihr letzte Woche mitbekommen habt, habe ich eine Umfrage erstellt, um den Podcast noch besser zu machen. Und das erste Feedback ist genial. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ich weiß nun, woran ich ungefähr arbeiten muss, um den Podcast noch besser zu machen und in die Top 10 der allgemeinen iTunes-Charts zu bekommen. Solltet ihr noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben, dann bitte ich euch jetzt hiermit, dies noch schnell zu tun. Es geht wirklich sehr schnell und ist sehr schmerzlos. Und ihr hilft mir ungemein, wenn ihr es machen würdet. Also geht einfach auf www.offthepath.com/Umfrage. Natürlich ist auch nicht ganz umsonst. Eure Zeit soll belohnt werden. Unter allen Teilnehmern, welche die Umfrage ausfüllen und auf iTunes eine Bewertung hinterlassen, verlose ich 5 handsignierte Off the Path eine Reiseanleitung zum Glücklichsein. Und 2 Gewinner erhalten dazu auch noch einen 25-Euro Gutschein von Amazon. Es lohnt sich also. Und an alle, die bereits teilgenommen haben, das sind auch echt viele von euch, danke, das ist echt richtig, richtig cool. Und ja, also ich finde es auch einfach genial, euer ganzes Feedback auf iTunes zu lesen, die Bewertungen, aber auch die ganzen Kommentare in der Umfrage, das ist echt super, also viel mehr, als ich damit gerechnet habe. Und ja, für alle, die es noch nicht gemacht haben, die können es jetzt noch nachholen, das wäre total klasse. Ja, nun zum Thema von heute. Heute habe ich, glaube ich, zum ersten Mal einen Gast zum zweiten Mal in der Show. Ne? Macht das Sinn? Ja, ich glaube schon. Richtig cool. Und zwar ist Melissa vom Reiseblog Indo-Junkie wieder im Podcast zu hören. Und wir sprechen über das Surfen auf Bali. Melissa ist ja, wie der Name schon sagt, Indo-Junkie und Indo-Profi, Indonesien-Profi. Und seit der letzten Sendung, die wir, glaube ich, im April aufgenommen haben, hat sie viel Zeit auf Bali verbracht und ein Buch über das Surfen dort geschrieben, was sie jetzt gerade veröffentlicht. Und wenn ihr also nach Bali demnächst geht und Surfer seid oder gerne surfen lernen würdet, dann wird diese Folge besonders spannend. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann wollt ihr nach der Folge vielleicht sogar erst recht nach Bali. Ja, Melissas Blog findet ihr, wie gesagt, unter www.indojunkie.de. Und falls ihr Fragen zu der Show habt, dann tretet unserer Gruppe auf Facebook bei, wo ihr Melissa, Line, mir und natürlich auch anderen Hörern Reisefragen stellen könnt und entsprechende Antworten erhaltet. Jo, und nun ganz viel Spaß.
Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge, ihr Lieben. Heute ziemlich cooles Thema, und zwar eins meiner Lieblingssportarten und ein Gast, der schon mal Gast war, und zwar die Melissa vom Reiseblog Indo-Junkie. Hallo!
Hallo Sebastian, schön, dass ich nochmal bei dir sein kann.
Ja, du warst schon mal Gast. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Folge 13. Backpacking in Indonesien am 5. April ist das erschienen. Das ist ein Weilchen her. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich viel getan. Du warst ein paar Mal öfters wieder in Indonesien und hast einiges zu erzählen.
Genau, ich war nach der letzten Podcast-Folge nochmal einen Monat in Sumatra und einen Monat auf Bali. Und jetzt im Dezember geht's dann nochmal nach Bali.
Sehr geil. Und über Bali sprechen wir heute. Und zwar möchte ich mit dir ein bisschen über das Surfen auf Bali sprechen. Das ist einer der Orte, wo ich ja mein Surfen ein bisschen verbessert habe. Hast du auf Bali Surfen gelernt oder woher diese enge Verbindung von dir zu Bali und dem Surfen?
Genau, ich habe erst letztes Jahr mit dem Surfen auf Bali angefangen. Und zwar, weil meine Bloggerkollegin Barbara, die hat halt dieses Projekt initiiert, einen Surfguide über Bali zu schreiben. Und dann dachte ich, wenn ich da jetzt schon mitrecherchiere, dann muss ich es auf jeden Fall auch lernen. Und deswegen habe ich mich dann letztes Jahr auch aufs Brett gewagt und seitdem lässt es mich auch nicht mehr los.
Und seitdem planst du nicht nur deine Reisen nach Bali wegen dem Surfen, sondern auch so deine Reisen rund um Surfen. Du bist jetzt gerade in deinem Camper Frankie unterwegs in Portugal.
Korrekt, ich bin gerade hier im Frankie und wir sind die komplette Küste von Schweden bis Portugal runter mit Frankie gefahren und sind jetzt fast in Sagres und ja, in einer Woche geht's dann wieder zurück, den ganzen Marathon hoch nach Schweden, aber es war eine super schöne Reise.
Krass, seid ihr quasi von Schweden mit dem Camper runter nach Portugal und jetzt wieder zurück?
Genau, das waren dann knapp 5000 Kilometer und der Fokus lag auf Surfen und dann kann es halt im Dezember wieder nach Bali gehen mit ordentlich Paddle-Power.
Ja, würdest du Bali dann eigentlich schon fast dein zweites Zuhause nennen?
Bali ist auf jeden Fall mittlerweile mein zweites Zuhause, weil ich jetzt fast, glaube ich, über 10 Mal dort war, wenn nicht sogar noch mehr und fast vielleicht 2 Jahre am Stück. Und ja, also ich kenne mich da aus, ich habe meine Leute dort, ich habe meine Lieblingsspots, meine Lieblingsrestaurants, meine Lieblingswellen. Und ja, es ist auf jeden Fall wie nach Hause kommen, wenn ich die Gerüche rieche, wenn ich die Sprache höre, wenn ich, ja, einfach wenn ich da am Flughafen ankomme, dann bin ich da wieder ganz da.
Ja, cool. Was ist denn das, was Bali für dich so besonders macht?
Es ist echt schwer, in Worte zu fassen. Ich glaube, das ist so das ganze Lebensgefühl, was dort vermittelt wird, wenn man einfach dort Zeit verbringt. Die Leute, die eine extrem entspannte Einstellung zum Leben haben, das wahnsinnig gute Essen, die günstigen Lebensunterhaltskosten, das wahnsinnige Angebot an Dingen, die du machen kannst. Es ist halt ein sehr einfaches Leben und sehr abwechslungsreich und einfach super spannend. Es bleibt einfach immer spannend. Man erlebt immer wieder was Neues und diese Mischung wahrscheinlich aus dem Westlichen und aus dem Lokalen, was halt mittlerweile sich so ein bisschen ineinander vermischt, was es halt, glaube ich, auch so spannend macht. Und klar, einfach das Surfen, das Tauchen, die Natur und der Lifestyle. Also kann man eigentlich kaum in Worte fassen, was da eigentlich so einen immer wieder zurückzieht.
Ja, jetzt hast du gerade so viele Sachen gesagt. Lass uns die mal einzeln mal genauer anschauen. Du hast jetzt Essen, indonesisches Essen, balinesisches Essen. Was kann sich jemand, der noch nicht dort gewesen ist, darunter vorstellen?
Also eigentlich ist ja indonesisches Essen wahnsinnig scharf, ganz viel Chili und ganz viel Reis. Und dieses typische Nasi Campur, also es ist wie eine Art Buffet, man geht hin und man sucht sich seine Einzelheiten aus, von Chicken über Ei, über irgendwelche leckeren Soßen dazu, aber mittlerweile ist es ja so, dass du diesen ganzen Healthy Vegan Soul Food dazu bekommen hast, was ja eher für die Westler ist, aber was du an jeder Ecke bekommst mit deinen gesunden Frühstücks, Hipster Bowls, über deine Super Food Smoothies, das ist halt jetzt auch dazu gekommen, aber das ursprüngliche lokale Essen ist halt, die essen auch schon scharf zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, auf jeden Fall, wenn man am Anfang ankommt. Deswegen haben viele ja am Anfang so ein Bali-Belly, weil ja, dass sich der westliche Magen erstmal an das scharfe Essen gewöhnen muss.
Ja, also vom Bali-Belly habe ich auch schon viel gehört. Ich habe zum Glück noch nie gehabt. Ich glaube, mein Magen ist durch das ganze viele Reisen schon irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, dass er ja, viele verschiedene Dinge essen muss. Aber ja, Bali Belly ist allgemein bekannt. Das ist halt, wenn man ankommt, dann erstmal schön Bauchschmerzen und was noch dazu alles gehört.
Ja, ist halt blöd, wenn man nur 2 Wochen im Urlaub ist und dann kommt man an, hat direkt ein Bali-Belly, das ist natürlich blöd, aber man kann ja so ein paar Sachen achten, dass man zum Beispiel keine Getränke mit Eis isst oder dass man halt am Anfang vielleicht eher zu diesen Restaurants geht, die so ein bisschen an den westlichen Magen angepasst sind. Es ist trotzdem lokales Essen, aber nicht ganz so krass. Das gibt's vor allen Dingen in den Touristengegenden, also dass man da sich so langsam rantastet und dann halt immer mutiger wird und immer mehr in die lokalen Restaurants geht.
Ja, sehr gute Tipps. Was sind so deine Lieblingsspots auf Bali oder die coolsten Dinge, die du auf Bali erlebt hast? Ich meine, du hast ja auch, du bist ja allwissend, was Bali angeht. Du hast ja dir auch dieses Buch geschrieben, 122 Things to Do, 122 Things to Do in Bali. Das ist ein richtiger Guide.
Genau, also 122 Things to Do in Bali, ein bisschen holprig auszusprechen, ist ein kompletter Guide über ganz Bali, einfach mit Aktivitäten, die man den Leuten an die Hand geben kann, was man vor Ort tun kann. Und ich habe halt wirklich in fast jeder Ecke mal gelebt in Bali, vom Norden über den Westen, Süden, Osten, überall. Und da haben wir halt unsere Lieblingsorte mit reingepackt. Und meine Lieblingsspots mittlerweile zum Leben war Canggu. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr, weil es sich krass entwickelt hat, aber immer noch, Canggu hat halt alles, was man braucht. Coole Wellen, viel Yoga-Angebote, Coworking-Spaces zum Arbeiten, leckere Restaurants und eine entspannte Expert-Community, aber es entwickelt sich gerade schon krass. Also mal gucken, wie lange das noch so schön bleibt.
Absolut, also ich liebe Canggu, aber ich war das letzte Mal auch da. Wir sprechen ja immer mal wieder ab und zu und da haben wir ja drüber gesprochen, wie krass sich die Gegend so verändert hat. Es ist halt unglaublich westlich geworden. Ich habe gehört, ein Starbucks soll hinkommen, was total schrecklich ist. Ich finde diese ganzen Nalu Bowls finde ich ja schon ziemlich cool und alles toll, aber auch sehr westlich. Das eigentliche Balinesische wird so ein bisschen weggedrängt, die ganzen Reisfelder kommen weg, aber jetzt auch noch Starbucks, bitte nicht.
Ja, es ist leider wirklich so. Also man merkt das auch so ein bisschen und die Gespräche unter den Leuten, die dort leben, das geht halt immer nur darum, ach, früher war alles schöner und es entwickelt sich alles in die falsche Richtung. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil wir sind ja alle ein Teil davon, wir reisen alle dahin und wir nehmen das Angebot wahr, aber man muss halt wissen, wann Schluss ist. Einfach wann.
Absolut.
Wann ist genug und wann ist einfach, sagen, jetzt reicht's für diesen Ort und wenn man feiern will, soll man nach Seminyak oder Kuta gehen, aber lass bitte diesen positiven Vibe, den Canggu eins hatte, so bleiben, damit man halt nicht ein zweites Seminyak hat irgendwann.
Ja, ich fand auch zwar krass, als wir letztes Jahr dort waren, hatten wir eine Villa, eine richtig coole Villa, ziemlich günstig. Und wir waren dort mit 2 Freunden. Es war unglaublich still abends. Es war richtig, also ja, einfach genial. Und wir waren dieses Jahr wieder zurück. Und dann gab es eine Disco neben unserer Villa. Und es war voll laut die ganze Zeit. Und es waren einfach viel mehr Menschen, die viel einfach auch kaputt gemacht haben. Jetzt bist du ja natürlich auch so unglaublich gut vernetzt, auch in der Gegend rund um Canggu. Weißt du, wie die Einheimischen das sehen? Sagen die auch, früher war alles besser? Oder sagen die, hey, gar nicht wahr, heute ist eigentlich alles besser, weil jetzt kommt das Geld?
Es ist schon so, dass viele Locals auch die positiven Effekte sehen. Das heißt zum Beispiel viele Reisbauern, klar, dass sie ihre Reisfelder verkaufen, weil sie einfach viel mehr Geld mit einer Villa machen als mit dem Bewirtschaften von Reisfeldern, logischerweise. Aber es ist halt auch nur kurzfristig, ne? Langfristig ist es dann halt gesehen, dass dieser ganze Charme weggeht und irgendwann geht der Tourismus auch wieder weg. Und das ist halt ein bisschen das Problem, dass sie nicht so nachhaltig denken und dass man halt durch das schnelle Geld sieht. Und aktuell natürlich profitieren sie davon, aber nicht jeder. Also es gibt auch viele Locals, die sagen halt einfach so, okay, es wird wahnsinnig voll im Line-Up, das Surfen macht keinen Spaß mehr, wo sie früher halt irgendwie 10 Wellen bekommen haben, bekommen sie jetzt keine mehr, weil sie gegen die ganzen australischen Longboarder ankämpfen müssen. Und genauso einfach der ganze Traffic, diese kennst vielleicht diesen, da gibt's so einen Shortcut zwischen 2 Stränden in Canggu und der wird momentan komplett ausgebaut und die ganzen Häuser, die früher halt dort gemütlich am Reisfeld leben konnten, die Locals, die sind jetzt in dieser Hauptstraße auf einmal und ständig ist da Traffic und das ist natürlich auch nicht so schön für die Locals. Also, und man muss halt auch sagen, dass sich viele gerade australischen Partytouristen dort langsam halt immer mehr dazukommen und die verhalten sich halt auch nicht immer so respektvoll und das ist natürlich auch nicht immer nur von Vorteil für die Locals, muss man sagen.
Ja, absolut. Habe ich auch alles gemerkt jetzt bei unserem letzten Besuch, dass der Shortcut jetzt auch noch ausgebaut wird. Wusste ich nicht, das habe ich nicht gesehen, aber ist auch total krass. Es wird halt einfach immer voller. Jetzt hast du aber gerade zum Beispiel auch das Line-Up angesprochen. Also kommen wir mal zum Thema Surfen, worum es ja eigentlich auch in dieser Folge geht. Bali ist ist ein Paradies zum Surfen, oder?
Ich finde Bali ist auf jeden Fall ein Paradies zum Surfen. Es hat Vorteile, es hat Nachteile, aber ich finde, dass man findet immer noch seine schönen Ecken, die ganzen Vorteile, wie dass du warmes Wasser hast, dass du surfen gehen kannst rund um die Uhr, dass du für jedes Level halt eine Welle findest. Also wenn du Anfänger bist, hast du Spots, wo du super lernen kannst. Wenn du Pro bist, hast du deine Spots, wo du eine Barrel surfen kannst. Und wenn du halt so ein fortgeschrittener Surfer bist, gibt's halt auch genügend Ecken, wo du auch noch nicht ganz so voll im Line-Up halt deinen Spaß haben kannst. Also es ist halt einfach eine wahnsinnige Auswahl, eine wahnsinnige Infrastruktur. Also du hast an jeder Ecke ein Board-Rental, ein Surfguide, der dir was helfen kann, also Roller mit Surfrack, Freihaus mitgeliefert. Also es ist sozusagen alles vorbereitet, damit du halt deinen Spaß haben kannst als Surfer. Und dann nach dem Surfen hast du dein gesundes Essen vor der Haustür und dann noch eine Runde Yoga, um die müden Paddelmuskeln wieder zu stretchen. Also es ist auf jeden Fall, es ist schon ein Paradies für Surfer, auf jeden Fall.
Hört sich unglaublich geil an und ich kann es eigentlich auch nur wirklich so unterschreiben, dass es das so ist, so wie du sagst, weil ich es ja genauso oft miterlebt habe. Das ist schon ziemlich cool. Aber jetzt hast du auch gesagt, es hat seine Vor- und Nachteile. Was sind das denn für Nachteile, die es hat?
Also Nachteile sind ja vor allen Dingen jetzt in der Regenzeit. Wenn ich jetzt auch wieder hinfahre im Dezember, ist ja die Regenzeit auf Bali und dann hast du halt echt viel Müll im Wasser. Das glaubt man halt nicht. Man denkt immer Bali, Paradies, türkisblaues Wasser, Korallen. Aber tatsächlich hat ja Bali ein ganz großes Müllproblem und dann kann es halt schon mal sein, dass du zwischen Mülltüten und alten Nudelverpackungen ein bisschen surfen gehst und auftauchst und hast halt eine Menge Müll um dich rum. Und das ist ja nicht gerade die Vorstellung, die man hat. Und zum anderen ist es halt so, dass es unglaublich voll ist an manchen Spots, weil Bali ist einfach für die Australier, für Europa, für alle der Spot to be zum Surfen. Und die Insel ist ja relativ klein. Es ist ja keine riesengroße Insel. Und da kann es ja schon mal sein, dass du da so eine Welle mit 50, 60 Leuten teilen musst. Und dann halt auch noch gegen solche sehr guten Australier, die dir dann einfach jede Welle wegschnappen. Und das kann auch schon mal ein bisschen frustrierend sein.
Die dir jede Welle wegschnappen und wenn du dann irgendwie es nicht hinbekommst, schnell vom Board abzuspringen, dich dann halt ordentlich beschimpfen.
Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also da habe ich auch einmal, also gerade ich bin ja auch noch nicht so mega gut und habe per Paddel halt schon mal Wellen an, die ich dann nicht kriege. Und dann habe ich auch schon mal so Sprüche gehört wie, you shouldn't waste a wave, you wasted a wave, you're not allowed to waste a wave. Und du denkst halt nur so, okay, also das ist halt schon manchmal nicht die nettesten Umgangsformen da im Wasser. Aber das ist eigentlich
noch nett. Also ich habe noch schon viel Schlimmeres gehört. Kennst also See You Next Tuesday? Wenn du das gehört hast, dann bist du eigentlich unten durch. Das ist also See You Next Tuesday. Kennst du das den Spruch der Australier?
Nee, den kenne ich noch nicht.
See You Next Tuesday ist halt C-U, also C-U-N-T. Und das ist einfach nur eine Abkürzung oder eine Verlängerung für Cunt. Also Wichser, Arschloch und so weiter. Also ich weiß noch, ich wurde noch nie so krass beschimpft wie von einem Australier im Line-Up in Canggu beim Batu Bolong. Der hat mich so zerrissen, der hat mich so gehasst, weil ich halt eben ihm die Welle weggenommen habe und er halt abspringen musste. Das war unglaublich.
Ja, das ist echt nicht cool, wenn man sowas hat. Vor allem, weil die jetzt ja eigentlich das Recht haben. Die Locals können was sagen, aber nicht andere Reisende, finde ich immer. Es sind immer noch die Wellen von den Locals.
Ja, absolut. Aber jetzt hast du gesagt, also 50 Leute im Line-Up ist halt, kann halt auch ganz normal sein, weil eben so voll ist. Was sind denn so Spots, die vielleicht nicht so krass voll sind, die nicht so, ja, wo man halt einfach noch wirklich surfen kann?
Also da ist mein absoluter Lieblingsspot, ist ja Medevi. Das ist sozusagen der nordwestlichste Surfspot von Bali. Und die Gegend ist halt nicht wirklich schön. Also es ist halt Steinstrand, es ist so ein bisschen trist immer. Und du bist halt relativ nah an so einer Hauptstraße, wo die ganzen Trucks dann zur Fähre nach Java fahren. Und dort ist halt nichts außer diese lange linke Welle, wo halt, die ist deswegen bekannt, also die längste linke Welle Balis. Und was drei Homestays, das war's. Da ist nichts. Da ist weder irgendwie ein westliches Restaurant wirklich oder irgendwas. Es ist halt echt noch sehr bedürftig, was so die Infrastruktur angeht, aber es ist halt einfach, sag ich mal, am Morgen kannst du wirklich auch für dich surfen, wenn du dort schläfst. Viele kommen halt da mit den Surfcamps am Nachmittag hin. Aber dort ist es wirklich so, dass du auch mal mit 5 Leuten nur im Wasser bist. Oder manchmal sogar, ich war in Ramadan da dürfen die ganzen Locals ja nicht ins Wasser, weil man halt kein Wasser zu sich nehmen darf. Und da haben wir zum Teil mit 2, 3 Leuten gesurft. Und das war dann echt so der Highlight meines Surftrips letztes Jahr. Und dieses Jahr auch, ja. Dieses Jahr auch.
Cool. Ist das zum Beispiel ein Spot, den du eher Fortgeschrittenen, Profis irgendwie empfiehlst oder auch etwas, wo Anfänger hingehen könnten?
Also komplette Anfänger nicht, weil du hast halt da viele Steine im Wasser. Das heißt, wenn man da sich irgendwie hinlegt, kann man auch mal sich ein bisschen aufratschen an den Steinen. Also wirklich komplette Newbies nicht. Aber wenn man halt so ein bisschen, also schon ein bisschen Paddelpower hat, schon mal die eine oder andere Welle angepaddelt hat, ein bisschen grüne Wellen surfen kann, dann ist das auf jeden Fall die perfekte Welle zum zum Lernen von so ein bisschen nach links und ein paar Turns üben, ein bisschen hoch und runter. Da ist es dann halt der perfekte Spot, weil die Welle halt super langsam bricht und extrem lang nach links. Das heißt, auch wenn du halt gerne linke Wellen hast, ist es der perfekte Ort. Und wie gesagt, wenn man es halt langsam mag und schon so ein bisschen drin ist.
Okay, sehr cool. Ist dieser Spot zum Beispiel halt auch so im Detail, wie du jetzt gerade es beschrieben hast, in deinem neuen Guide drin?
Ja, also mit Devi haben wir auf jeden Fall mit drin, weil wir da auch extrem viel Zeit verbracht haben. Haben wir den auf jeden Fall auch ordentlich beschrieben, mit Tipps, wo man wohnen kann, wo man essen kann, wo man abends vielleicht sogar einen Surffilm findet, was halt nicht so ganz bekannt ist, und auch welche Guides man nutzen kann, um vor Ort halt auch zu wissen, wann eine gute Zeit ist. Wenn man am Anfang noch ein bisschen reinkommen möchte, haben wir da auch ein paar Jungs vor Ort, die super, super nett und tolle Tipps geben. Haben wir alles mit drin.
Sehr cool, weil ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, du arbeitest ja jetzt gerade oder du hast jetzt in den letzten Monaten an diesem ja super umfangreichen Surfguide für Bali gearbeitet und bist jetzt gerade in der Crowdfunding-Stage.
Genau, wir haben letztes Jahr angefangen, den Surfguide sozusagen zu schreiben mit der Barbara. Das war sozusagen die erste im Boot, die hat ein Jahr in Bali gelebt und hat da auch surfen gelernt. Und sie hat uns sozusagen das ganze Grundgerüst geliefert. Und wir sind dann mit diesem Grundgerüst zurück nach Bali und haben halt noch Interviews geführt und Fotos gemacht und Guides vor Ort gesucht, die wir halt empfehlen können, und Preise erfragt. Und das haben wir dann alles dieses Jahr mitgenommen und haben das jetzt ins Design gepackt, haben ins Lektorat gebracht, und jetzt sind wir im finalen Schliff und sammeln halt Geld über Crowdfunding, damit wir halt den ersten Druck bezahlen können, weil Drucken ist echt nicht so günstig und als Selbstverlag immer so ein bisschen die Herausforderung am Anfang. Aber es wird halt ein echt cooles Buch, weil es gibt halt genug Surfguides, sowas wie Storm Riders und sowas halt eher für die Pros und für Leute so wie vielleicht du und ich, die halt zwar schon so ein bisschen Ahnung haben vom Surfen, aber dann nicht sich als Pro bezeichnen würden, aber auch nicht ganz am Anfang stehen. Es ist halt auch ist auch ein super Buch, einfach um ein bisschen Lust zu kriegen wieder auf die Insel und so ein bisschen mehr Insights, wirklich, dass wir die Locals sprechen lassen, dass wir Nachhaltigkeitstipps geben und auch mal so ein paar kritische Themen anreißen.
Das finde ich super geil. Ich hab das Buch ja auch unterstützt. Ich habe ja auch dazu bezahlt quasi, weil ich es halt eben so klasse finde, und deswegen dachte ich so, ey, da musst du jetzt mal unbedingt mal drüber sprechen, hier im Podcast, weil es genau sowas ist, was ich brauche. Ich persönlich bin ja so ein bisschen so kritisch gegenüber Bali zurzeit nach meiner letzten Erfahrung, weil es halt eben so krass in diese zu kommerzielle touristische Ecke geht. Aber ich weiß, dass Bali halt noch viel mehr zu bieten hat. Und deshalb finde ich dein Guide so klasse, und ich hoffe, dass er erfolgreich wird, dass er finanziert wird und dass ihr die Idee auch umsetzen könnt, weil ich möchte dieses Buch unbedingt in der Hand halten.
Das ist super süß. Ja, wir haben es gesehen und wir glauben halt auch daran, dass sowas Bali viel mehr braucht als diese typischen Touri-Führer, sondern dass man halt wirklich auch mal wieder den Local reden lassen kann, dass man sagen kann, okay, warum sollte jeder mal ein Beach-Cleanup machen, wenn er vor Ort ist, und nicht einfach nur, sag ich mal, eine Welle nach der anderen surfen, sondern man muss auch was zurückgeben. Und wir geben den Leuten wirklich halt so ein paar Inspirationen, wie man halt irgendwie möglichst grün dort reisen kann und wie man halt auch unglaublich viel Spaß haben kann und das mit was Gutem verbinden kann. Und das ist, glaube ich, so ein Konzept, was haben nicht viele Reisebücher.
Ja, sehr gut. Also es ist euer Surfguide quasi das Nonplusultra für Bali, was man eigentlich braucht. Wenn man das hat, dann braucht man eigentlich nichts anderes.
Ja, also tatsächlich ist es mehr als so ein Surfbuch. Wir haben halt auch super viele Tipps für flache Tage. Also eigentlich ist es eine Mischung aus Reisebuch und Surfguide. Weil wir glauben halt, Leute, die zum Surfen nach Bali kommen, die wollen ja auch nicht nur surfen, die wollen ja auch ein bisschen mehr über die Kultur erfahren und wissen, was man sonst noch machen kann, außer jetzt zu surfen. Weil man surft halt vielleicht 4 Stunden am Tag und dann hat der Tag ja noch mehr Stunden. Und wir haben auch mega viel sowas wie Yoga-Tipps. Also wenn du zum Beispiel mit deiner Freundin reist, die dann halt nicht surfen geht, oder mit deinem Freund, der ein bisschen Yoga machen kann, der, was weiß ich, alle anderen Aktivitäten, Angebote da wahrnehmen kann, und deswegen wird es eine wirkliche Surfbibel.
Sehr cool. Wenn jetzt Anfänger halt jetzt unter den Zuhörern, da sind wahrscheinlich viele Anfänger dabei, die jetzt sagen, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall nach Bali und ich möchte demnächst sogar, ich habe sogar schon nach Flüge gebucht, und ich würde gerne surfen lernen. Wo kann ich das am besten machen, deiner Meinung nach?
Also wirklich für komplett, die noch nie auf dem Brett gestanden haben, ist und bleibt Kuta Beach der beste Anfängerspot, weil es einfach ein Beachbreak ist. Das heißt, man kann hinfallen, man kann sich nicht verletzen. Canggu und Medevi und die ganzen Spots, die sind zwar super cool, aber erstmal ist es super voll da. Das ist schon mal so ein bisschen beängstigend für viele komplett neue, dass man da halt ständig irgendwem reinfährt oder von irgendwem halt ein Board abkriegt. Und es hat halt auch viele Steine und auch dieser Shorebreak, das heißt, diese Welle am Anfang direkt am Strand, die hat halt auch ordentlich Wucht an manchen Tagen. Und deswegen wirklich, würde ich empfehlen, die ersten Tage, auch wenn Kuta und Simmerberg mittlerweile echt hässlich ist, aber zum Surfen für die ersten Tage ist es perfekt. Ein Guide mitnehmen, ein Foamy-Board ausleihen und dann einfach wirklich ein bisschen rumpaddeln im Weißwasser und dann als nächstes nach Canggu, weil Canggu ist der beste Ort, um grüne Wellen surfen zu lernen, weil dort hast du halt zum Teil Weißwasserwellen, die wieder zu grünen Wellen werden. Und das ist halt super geil, weil du kannst den Schwung von der Weißwasserwelle mitnehmen und dann einmal wird die zur grünen Welle und du kannst halt lernen, links, rechts zu fahren. Und das ist halt wirklich der perfekte Spot für sozusagen das nächste Level, was halt auch schon nach einer Woche sein kann, nach 4 Tagen, manche sind ja schon schnell. Und dann kann man nach Medevi weiter. Also das ist so meine Empfehlung. Und dann irgendwann mal auf die Bucket runter nach Uluwatu und so, das kann dann ein bisschen dauern.
Uluwatu, das ist ja da unten, das ist ja quasi für die, ist die Steilküste von Bali und das ist ja der absolute Pro-Teil.
Ja, die ganze Bucket ist halt wirklich eher was für die absoluten Pros, aber man gibt ich habe auch an kleineren Tagen zum Beispiel in Dreamland gesurft, da gibt's auch schöne Tage, wenn man einen Guide dabei hat, der weiß, wo man relativ entspannte Wellen kriegt, kann man auch mal auf der Bucket seinen Spaß haben. Und es gibt da diese kleine Baby-Padang-Welle, die ist direkt neben der krassen Padang-Padang-Welle. Und dort kann man auch als fortgeschrittener Anfänger hin. Also es ist schon so, dass weil der Flair da unten ist halt schon um einiges entspannter als jetzt zum Beispiel in Canggu. Und deswegen kann man ruhig mal für ein paar Tage runter, auch als, ja, wenn man noch am Anfang steht.
Sehr cool. Jetzt sprichst du die ganze Zeit immer, man kann sich einen Guide nehmen und da hingehen. Diese Guides finde ich, wie oder woran erkenne ich denn auf Bali, dass ein Guide wirklich gut ist? Weil ich habe zum Beispiel halt auch verschiedene Guides gehabt und ein paar auch richtig gute, aber ein paar auch richtig schlechte. Und meistens bin ich einfach nur an den Strand gegangen und habe gesagt, hey, ich würde gerne mal eine Stunde surfen, könnt ihr mir ein bisschen helfen? Ich bin in dem Level. Aber ich habe halt so 50-50, würde ich sagen, Glück und Pech gehabt. Wie finde ich einen guten, woran erkenne ich eine gute Surfschule oder einen guten Surfguide auf Bali?
Das ist wirklich eine sehr trickige Frage, weil es ist tatsächlich so, dass es ja Guides wie Sand am Meer gibt und es gibt Guides, die haben eine richtige Ausbildung gemacht und es gibt Guides, die bezeichnen sich einfach als Guides. Und
genau, das ist halt eben, ich habe halt gemerkt, dass einige von denen zum Beispiel einfach nur surfen können, weil sie halt von klein auf halt irgendwie gelernt haben zu surfen, aber sie haben nie gelernt, es jemandem beizubringen zum Beispiel, was ein ganz großer Unterschied ist.
Ja, und auf jeden Fall auch so Kleinigkeit, dass man halt, bevor man ins Wasser geht, erstmal am Strand zeigt, okay, wie funktioniert der Spot, wo sind vielleicht Gefahren, an welchen Punkten sollte man sich orientieren, dass man halt nicht weggetrieben wird oder, also solche Kleinigkeiten, erstmal wirklich 10 Minuten am Strand den Spot erklärt bekommen. Daran erkennt man schon mal, ob der Guide halt wirklich was drauf hat. Er sollte Englisch gut können und was halt auch in Bali so ein bisschen die Sache ist, er sollte halt nicht flirten. Also viele sehen halt auch das Guiding so ein bisschen als Flirt-Plattform an, um sich halt einen Touri zu angeln und das sollte man halt auch möglichst vermeiden, wenn man halt surfen lernen will. Man sucht ja nicht den nächsten Boyfriend da und das verstehen auch manche Guides falsch. Aber wir haben halt auch so ein paar, also wir haben richtig gute Guides jetzt über die fast 5 Monate, die wir jetzt da waren zum Surfen, gefunden, die haben wir auch im Guide empfohlen, weil wir die einfach auch supporten wollen, weil wir einfach ganz, ja, wir waren einfach überzeugt von denen und die haben ja auch ein Buch empfohlen, die werde ich auch nochmal im Blog halt separat empfehlen, einfach damit die auch ihre Leute kriegen, aber so vor Ort ist es natürlich nicht so einfach, also wirklich gucken, darauf bestehen, dass man erstmal die ganze Umgebung mal erklärt bekommt, bevor man ins Wasser geht und dann halt auch möglichst nicht mehr als 2 Leute mitnehmen. Das ist auch so eine Sache. Viele nehmen dann 4, 5 Leute mit, was halt total Schwachsinn ist. Wenn man halt einen Guide will, macht man 1-to-1 oder höchst maximal 2. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, genau.
Und es gibt. Ja, super, das.
Ja. Ja. Es gibt auch, jetzt muss ich nochmal nach, wie heißt denn mal diese Zertifizierung, die Balinesen haben? Muss ich nochmal nachschauen. Sorry, das weiß ich nicht mehr.
Wir könnt ja die Shownotes mit aufnehmen, fällt dir bestimmt später ein. Aber ich finde, das sind wirklich unglaublich gute Tipps, die du da geteilt hast, weil es sind ja Sachen, die ich auch irgendwie jetzt erst weiß, weil ich halt eben schon viel Geld, also Surflehrer auf Bali sind gar nicht so günstig, ne? Also eine Surfstunde, die kostet locker mal, also ich habe meistens immer so 25 bis 30 Euro gezahlt. Und wenn du das halt mal so eine ganze Woche machst, aber halt einen blöden Lehrer hast, ist das oftmals verschenktes Geld. Also deshalb sollte man auf solche Sachen auf jeden Fall achten. Finde ich auf jeden Fall.
Genau, also der Schnitt war so 500.000 für eine Surfstunde, wenn man einen guten Guide möchte. Einen kleinen Tipp würde ich hier noch geben, wenn man mal so eine Woche Surfguiding gehabt hat, was auch mein Fehler war, was ich nicht gemacht habe, dass man sich immer weiter in die Welle stupsen lässt. Und irgendwann sollte man den Punkt wirklich wahrnehmen und sagen, ich möchte nicht mehr in die Welle gestupst werden, ich möchte die jetzt selber nehmen. Weil das täuscht ein bisschen am Anfang, dass man halt immer in die Wellen gestupst wird. Fall, und dann denkst du, oh Mann, ich kann voll geil surfen, das läuft ja mega gut. Und auf einmal bist du alleine da und du kriegst keine Welle mehr, weil du halt gar nicht selber diese Paddelkraft warmer, weil du halt immer von den Guides in die Welle gestupst wirst. Und das ist ein bisschen irritierend, das machen die Balinesen halt alle. Und wenn man dann auf einmal in Portugal surft, wie ich jetzt, dann lachen sie dich halt aus, dass du in die Welle gestupst wurdest. So.
Ja, nee, ich weiß absolut, was du meinst. Line hat auch ganz viele Surfstunden auf Bali genommen und die wurde auch immer dann irgendwie reingeschubst und dann haben wir irgendwann mal woanders gesurft, ich weiß gar nicht wo, und dann musste ich sie quasi immer reinschubsen, damit es halt irgendwie funktioniert, weil diese Kraft fürs Paddeln nicht da war. Auch auf Sri Lanka war das. Ja, genau. Sehr cool. Jetzt, alle die jetzt sofort interessiert sind und die wollen nach Bali zum Surfen, was man ja eigentlich nur empfehlen kann, und jetzt deinen oder euren Surfguide haben wollen, wie kommen sie daran? Was müssen sie tun?
Genau, alle, die jetzt richtig Bock bekommen haben, können halt einfach bei uns auf die Startnext-Kampagne gehen. Das ist Startnext Surf Bali einfach. Und dort kann man halt verschiedene Goodies auswählen. Also wir haben sogar so lustige Goodies wie ein Beach Cleanup, wo man zum Beispiel halt auch uns, sozusagen uns kaufen kann, dass wir für euch eine Tüte Müll sammeln an den Stränden von Bali, oder ein Karma-Paket, wo man halt das Bali-Buch bekommt und noch was Gutes dabei tut. Und dann, wenn wir dann die 5.000 Euro haben wir vorgenommen, wenn wir das voll haben, dann können wir halt in Druck gehen und dann hoffentlich noch vor Weihnachten die Bücher ausliefern, dass man dann sozusagen ab nächstes Jahr dann mit dem Buch zusammen nach Bali gehen kann zum Surfen und dann halt alles hat, was man braucht, damit man halt da eine schöne Zeit haben kann.
Ja, super. Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, was ihr da habt. Das Karma-Paket für den Ozean habe ich damals auch ausgewählt. Und ja, ich zum Abschluss kann ich nur noch sagen, ich hoffe wirklich, dass alle, die jetzt zuhören, auf eure Start-Next-Kampagne gehen und dieses Projekt unterstützen, damit auch ich mein Buch bekomme und damit auch ihr dieses Projekt halt quasi finanziert bekommt. Und damit ganz viele Menschen richtig nach Bali reisen, glücklich auf Bali sind und gut dort surfen können.
Das hoffe ich auch. Und vielen Dank für deine Unterstützung. Und vielleicht schaffen wir es ja auch mal zusammen in Bali zu sein, weil wir verpassen uns ja mittlerweile immer ein bisschen.
Ja, das wär's. Supi. Melissa, herzlichen Dank für deine Zeit. Viel Spaß noch in deinem Camper in Portugal. Eine tolle Rückreise nach Schweden wünsche ich dir. Und dann hören wir uns bald und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann irgendwo im Line-Up auf dieser Welt. Vielleicht auf Bali.
Das wäre super cool, Sebastian. Danke dir.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Das war die 50. Off-the-Path-Podcast-Folge. Auch wenn ich es total schade finde, wie schnell Bali sich eigentlich verändert, hat die Insel doch einen, ja, wirklich sehr besonderen Charme, den auch ich nicht leugnen kann. Und es ist, wie Melissa schon gesagt hat, perfekt für Surfer, da es wirklich alles zu bieten hat. Wenn ihr Melissa jetzt mit ihrem Projekt unterstützen wollt, und das hoffe ich, dann geht auf www.startnext.com/surf-bali. Alle Infos zu der Folge und auch den Link zu Startnext findet ihr unter www.offthepath.com/Folge50, also Folge 50, wie immer in den Shownotes. Nutzt die Gelegenheit und tretet auch der Off-the-Path-Gruppe bei Facebook bei, um Einfluss auf den Podcast zu nehmen, andere Hörer zu treffen und den Podcast-Gästen direkte Fragen zu stellen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, wie gerade erwähnt, unter offthepath.com/Folge50. Und wenn ihr jetzt noch etwas Zeit habt, dann nehmt doch schnell an der Podcast-Umfrage teil. Das habe ich vorhin am Anfang der Folge schon gesagt. Ich möchte mich jetzt nicht zu lange wiederholen. Geht dafür einfach auf www.offthepath.com/Umfrage. Und wie gesagt, dann gibt's auch was zu gewinnen. Ich verlose 5 Off-the-Path-Bücher und jeweils 2 Amazon-Gutscheine im Wert von 25 Euro. Und ja, das war's. Bis die Tage und adios desde Mallorca. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.